Stell dir vor, du bist mit 100 Sachen auf der Autobahn unterwegs. Plötzlich greift dir jemand ins Lenkrad. Erst bist du völlig perplex, dann versuchst du kurz gegenzusteuern, verlierst aber in nächster Sekunde die Kontrolle über deinen Wagen. Unter Todesangst siehst du zu, wie er langsam, aber glücklicherweise unbeschadet zum Stehen kommt. Du weinst, zitterst und strahlst gleichermaßen Wut und Erleichterung heraus. Menschen mit PDA erleben Situationen wie diese unzählige Male. Das habe ich heute im aktuellen Reel unseres Gastes, Marc Leonard, auf Instagram gesehen und das fand ich ein sehr eindrückliches Bild. Vielleicht geht es euch jetzt auch so. Marc ist Experte für PDA, weil er Vater eines PDA-Kindes ist, eines Panda-Kindes. Und darüber hat er ein Buch geschrieben, Mein einzigartiges Panda-Kind. Heute wollen wir mit ihm darüber sprechen und vor allem klären, was hinter PDA, der pathologischen Anforderungsvermeidung, eigentlich steckt und warum sie für Betroffene und auch fürs Umfeld so herausfordernd ist. Und was wir alle von PDA-Kindern lernen können, von den Familien und von dem Umgang mit dieser herausfordernden Besonderheit.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hi Marc, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe das heute noch kurz für unsere Aufnahme dann wieder gesehen und dachte, das ist so krass und habe dann gesehen, wie viele Eltern darunter kommentiert haben, ja, so ist es, oder auch Betroffene, ne? Oder andere Bilder dafür gefunden haben. Und ich finde das wahnsinnig spannend und ich denke, wir fangen wahrscheinlich bei den Basics an, weil ich ein bisschen in der Bubble drin stecke und Michelle. Und für mich war es trotzdem sehr neu. Und viele unserer Hörerinnen haben da vielleicht noch gar nichts davon gehört. Und deswegen wollen wir uns dem Thema gerne widmen.
Ja, freut mich sehr. Und ich bin immer auf der Suche nach so Bildern und versuche immer zu überlegen, ne, wie kann man das, ja, gute Beispiele dafür finden, eben gerade für Leute, die damit noch gar nicht in Berührung gekommen sind, weil man sich das einfach nicht vorstellen kann, ne, was das bedeutet, wenn man quasi, also bei PDA geht es ja um pathologische Anforderungsvermeidung, also darum, dass alltägliche Anforderungen häufig einfach nicht möglich sind, weil sie eben ja, eine Panikreaktion auslösen, weil man sich quasi in Lebensgefahr fühlt. Und das kann man sich nicht vorstellen, dass das eben 500 mal 1000 mal am Tag passiert, ne? Und das dann quasi ein herausforderndes Verhalten, wie es ja immer heißt, eben keine Folge von Trotz ist und kein irgendwie sich auflehnen wollen, sondern dass es tatsächlich eine akute Notsituation ist, in der man sich befindet. Und wenn man dann so ein Bild hat, wie eben das, was ich da in dem Reel hatte mit dem Autofahren, so eine Situation, die man sich vorstellen kann, die man vielleicht sogar schon mal erlebt hat oder in einem Film gesehen hat oder so, dann kann man sagen, okay, krass, also, ne, dann kann man vielleicht so ein bisschen diese Verknüpfung machen, hoffe ich.
Aber jetzt müssen wir mal kurz für alle
Ja.
HörerInnen klären, was ist PDA? Was ist pathologisches
Ja, also
Anforderungsvermeiden? So.
genau, also PDA steht für Pathological Demand Avoidance, pathologische Anforderungsvermeidung, ist erstmal als Begriff gar nicht so glücklich, weil, ne, was soll das jetzt sein? Wurde halt in den 80ern, wo das zum ersten Mal beobachtet wurde, mal so festgelegt, weil man eben Kinder beobachtet hat, die Schwierigkeiten mit alltäglichen Anforderungen haben, ne? Deswegen hat man diesen Begriff genommen. Mittlerweile weiß man aber, es ist noch viel mehr als das und es sagt ja auch irgendwie nichts darüber aus, wo kommt das eigentlich her, warum passiert das, ne? Deswegen gibt es mittlerweile auch andere Langformen für dieselbe Abkürzung, die es ein bisschen besser erklären. Eine davon, die ich sinnvoll finde, ist Pervasive Drive for Autonomy, also allgegenwärtiger Drang nach Autonomie, weil das tatsächlich so ein bisschen an die Ursache geht. Also Menschen mit PDA unterliegen einem überlebenswichtigen Drang nach Autonomie, nach Kontrolle, nach Gleichwürdigkeit. Und dieser Drang ist so stark, dass er im Prinzip wie ein zusätzlicher Überlebensinstinkt funktioniert und gleichzeitig auch der stärkste ist. Das heißt, nehme ich einen Kontrollverlust wahr, nehme ich in irgendeiner Form eine Hierarchie wahr, ne, sodass dieser Drang nach Autonomie, Kontrolle, Gleichwürdigkeit irgendwie verletzt ist, dann muss ich um alles in der Welt erstmal schauen, dass ich irgendwie ein Gleichgewicht wiederherstelle zwischen mir und meiner Umgebung und irgendwie die Kontrolle zurückerlange. Ne? Sonst fühle ich mich in Lebensgefahr. Ne? Sonst ist mein Leben bedroht. Und deshalb können dann die anderen normal typischen Überlebensinstinkte nach Sicherheit, Hunger, Schlaf, Hygiene, Toilettengang, was normalerweise so die Sachen sind, wo wir merken, ey, wenn es da dran geht, ne, dann müssen wir aktiv werden, dann wird es brenzlig. Die können im Zweifelsfall überschrieben werden von diesem Drang nach Autonomie, Kontrolle, Gleichwürdigkeit, weil das einfach wichtiger ist. Und deshalb werden dann in der Folge alltägliche Anforderungen häufig vermieden, ne, weil jede alltägliche Anforderung fühlt sich an wie ein Kontrollverlust, wie ein Hierarchiegefälle. Ich muss irgendwas, ich soll was, es wird was von mir verlangt, erwartet, ich werde in irgendeiner Form fremdbestimmt. Ich kann nicht autonom einfach entscheiden, was ich machen will. Und wenn das passiert, ne, dann findet in meinem Gehirn quasi eine Panikreaktion statt und der Körper schaltet in den Überlebensmodus. Und das ist der Modus, den jeder von uns eingebaut hat, ab Geburt, für den Ernstfall. Und deswegen ist das Verhalten, was diese Menschen oder diese Kinder zeigen, auch gar kein ungebührliches Verhalten, was irgendwie austherapiert gehört oder so. Im Gegenteil, es kann gar nicht austherapiert werden, weil es ja angeboren ist, also es und auch ein sehr wichtiges, ein überlebenswichtiges Verhalten ist, was jeder von uns mitbringt. Der Unterschied ist nur, wann wir das abrufen. Also eben normalerweise nur zum Beispiel in der Situation mit dem Auto, fahren auf der Autobahn, wo ich irgendwie die Kontrolle verliere, ne, und tatsächlich in Lebensgefahr bin. Oder ne, in der Steinzeit, wenn mich ein wildes Tier irgendwie plötzlich aus dem Busch anspringt, ne, dann gehen wir normal in diesen Überlebensmodus. Aber bei Menschen mit PDA kann halt allein so eine Aussage vom Papa, von der Mama, die sagt, zieh bitte deine Schuhe an, schon dazu führen, dass ich mich eben dass ich in diesen Überlebensmodus schalte, weil es dann eine Hierarchie zwischen uns gibt plötzlich, weil es einen Kontrollverlust gibt, weil es gibt die Erwartung, dass ich das mache. Ne? Es gibt einen Befehl, es gibt eine Aufforderung und das aktiviert mein Nervensystem und das fühlt sich für mich lebensbedrohlich an.
Boah, das klingt so, als jemand, der Panikattacken schon hatte, das bei so vielen kleinen Alltagssachen zu haben, das klingt so wahnsinnig anstrengend.
Und das, es gibt, ja. Es gibt mittlerweile auch Erfahrungsberichte, ne, von erwachsenen Menschen mit PDA, die das halt einfach nur aus ihrer Sicht beschreiben können, wie sich das anfühlt. Und die sagen halt auch, es hört bei diesen Anforderungen nicht auf. Weil wenn ich jetzt sage, ne, zum Beispiel das Schuhe anziehen wäre jetzt eine Anforderung, aber das unterteilt sich in so viele Mikroanforderungen. Also man sagt irgendwie so Schuhe anziehen, da gehören 15 bis 20 Mikroanforderungen dazu, weil ne, ich muss mich erstmal da in den, weiß ich nicht, Vorraum begeben, wo die Schuhe sind. Dann muss ich gucken, welche sind denn heute richtig fürs Wetter oder für sonst was. Und dann habe ich vielleicht ein sensorisches Problem noch, ne, weil die irgendwie irgendwas zwickt und dann muss ich ja noch binden oder sonst. Also da kommt, ne, selbst wenn wir jetzt darüber nachdenken, okay, wie viele Anforderungen haben wir denn am Tag? Können wir das eigentlich noch so mal 10 mal 15 nehmen, weil sich das nochmal unterteilt in diese ganzen einzelnen Schritte. Und dann kann man sich überlegen, wenn das jedes Mal eine Panik bringt, wie krass da das Nervensystem gefragt wird. Und dann ist es eben nicht erstaunlich, dass das dann irgendwann überlastet ist und quasi das Fass einfach voll ist. Und man dann solche Meltdowns zum Beispiel beobachtet.
Ich bin jetzt gerade
ein bisschen.
Ja, aber ich frage mich gerade, also phasenweise kennen das ja viele von uns als Eltern, dass unsere Anforderungen bei Kindern zu großen Gefühlen bis hin zu Meltdowns in der Garderobe zum Beispiel führen. Wenn ich das jetzt aber am Tag, ich weiß nicht, dann jetzt 10, 20 Mal habe, wie soll ich denn da damit umgehen? Wie soll denn das funktionieren?
Das ist genau die Frage. Und in vielen Fällen funktioniert es oder in den meisten Fällen funktioniert es halt auch einfach nicht. Und das Problem ist eben, dass dieses Verhaltensprofil gerade im deutschsprachigen Raum einfach noch so unbekannt ist, dass es auch die meisten Fachkräfte einfach noch nie gehört haben. Und dann hast du so eine Situation zu Hause und suchst halt Hilfe. Und dann kommt erschwerend hinzu, dass ein wichtiges Merkmal von PDA auch das hohe Maskieren ist. Das heißt, in so einer Situation von Kita oder Schule, also in einer unsicheren Situation außerhalb des sicheren Zuhauses, ist es häufig so, dass diese Kinder hoch maskieren. Das heißt, man kennt ja Maskieren, ne, aus dem neurodivergenten Bereich, was ja einfach bedeutet, ich versuche mich so ein bisschen anzupassen, um einfach weniger aufzufallen, um irgendwie reinzupassen und um ein bisschen besser da so durchzukommen. Das hohe Maskieren bedeutet, dass ich tatsächlich mich zu 100% hinter einer Maske verstecke und mir überhaupt nicht anmerken lasse, was eigentlich in meinem Inneren los ist. Also das heißt, gerade in so einem Setting wie Kita, Schule, sind ja unheimlich viele Anforderungen da. Und das heißt, es ist eigentlich ständig, dass irgendwie mein Gehirn Alarm schlägt. Aber obwohl mein innerer Impuls ist, schreiend davon zu rennen, lasse ich mir das überhaupt nicht anmerken und setze eben meine Maske auf und erscheine im Gegenteil lieb, brav. Mhm. Ich komme sang- und klanglos allen Anforderungen nach, die an mich gestellt werden, sodass die sagen, ach, das ist ja ein Musterschüler, ein Musterkind, oh, so brav, wir haben gar keine Probleme. Und wenn man dann erzählt, was zu Hause los ist, sagen die, okay, ist irgendwie, das ist ein komplett anderes Kind, verstehen wir gar nicht. Und wenn ich mir dann Hilfe hole bei einer Fachkraft und die eben vom PDA nichts weiß und sich auch mit Maskieren nicht so gut auskennt, die dann sagt, ja okay, also in der Schule, im Kindergarten gibt es ja gar keine Probleme, also nur zu Hause tritt dieses herausfordernde Verhalten auf. Also das muss ja an der Erziehung liegen. Also ganz klar sind die Eltern dran schuld. Und das heißt, wir müssen vielleicht mal einen Erziehungskurs machen. Die Eltern müssen mal lernen, ein bisschen mehr Grenzen zu setzen, ein bisschen härter durchzugreifen, dass die Kinder das mal lernen, dass es so nicht geht. Und ja, wenn man sich dann daran hält, und das machen dann manche Eltern, obwohl sie intuitiv merken, okay, das kann eigentlich nicht richtig sein, aber ich brauche Hilfe und hier ist die Fachkraft, die kennt sich aus. Also mache ich das? Ja, also was habe ich sonst für eine Wahl? Und dann wird es halt meistens viel schlimmer, weil ich dann natürlich die Anforderungen, die Hierarchie absolut erhöhe. Und im schlimmsten Fall kann es dann dazu führen, dass das Kind tatsächlich ins autistische Burnout rutscht. Also das ist dann wirklich, also ich spreche immer so vom Nervensystem als Fass, also ich, quasi um zu gucken, wie aktiviert ist das, also wie hoch ist quasi mein Pegelstand. Und je mehr Anforderungen kommen, je öfter diese Panikreaktion stattfindet, umso mehr steigt dieser Pegel. Und umso ja, herausfordernder kann dann dieses Verhalten werden, ne? Weil ich einfach unter Stress stehe. Ne? Und wenn dauerhaft einfach viel zu viele Anforderungen sind, dann kann es halt sein, dass sich in diesem Fass so eine Baseline etabliert, also so ein Pegelstand, unter den ich gar nicht mehr runterkomme, ne? Also wo ich das gar nicht mehr abbauen kann. Und wenn ich halt morgens schon aufstehe und ich bin bei 99, bei 100% und dann quasi schon die Anforderung, die Bettdecke zurückzuschlagen, eigentlich zu viel ist, ne? Also dann geht nichts mehr. Das ist also dann wirklich so ein absoluter Erschöpfungszustand. Den Begriff Burnout kennt man ja mittlerweile so. Das ist ja medial, war das in den letzten Jahren ja sehr präsent. Aber da geht es im Prinzip um das Erschöpfungsburnout. Ne? Also das ist, ich bin über eine gewisse Zeit über meine Grenzen gegangen, habe mich überarbeitet, ne? Habe mir zu viel zugemutet und jetzt muss ich mal, weiß nicht, ein paar Monate Pause machen, vielleicht ein halbes Jahr. Und dann gucke ich, dass ich mehr auf mich achte. Das autistische Burnout hat nochmal eine andere Qualität, weil das ist einfach gar nicht, dass ich mich überarbeitet habe oder mir zu viel zugemutet habe, sondern einfach aufgrund meines So-Seins, ne, also meines nicht für diese neurotypische Gesellschaft kompatible Wesensart, dadurch, dass ich einfach nur bin, wie ich bin, gerate ich über die Zeit in einen Erschöpfungszustand, weil das einfach nicht kompatibel ist. Wenn eben ich selbst nicht davon weiß und wenn auch die Umgebung da keine Rücksicht drauf nimmt. Weil ich eben zum Beispiel noch keine Diagnose habe, um irgendwie Unterstützungsangebote zu bekommen, braucht man in Deutschland oder generell in so einer neurotypischen Gesellschaft in der Regel eine Diagnose, wo man sagt, aha, okay, das und das und dann können wir irgendwie was machen. Und wenn du das nicht hast, dann hast du eigentlich zu funktionieren. Ja? Und ja, das ist das, was sehr viele Eltern eben erleben.
Jetzt hast du gerade schon Diagnosen angesprochen. Der Vollständigkeit halber müssen wir sagen, dass die PDA jetzt im Moment noch keine eigenständige Diagnose ist. Es wird angenommen als Teil des Autismus-Spektrums.
Ja, also es ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem leider. Also aufgrund der Tatsache, dass es einfach noch viel zu wenige Forschung dazu gibt, ist die Bekanntheit gering. Deshalb gibt es auch noch keine eigene Diagnose, PDA im Diagnosehandbuch. Dadurch kennt es wiederum nicht so viele. Deshalb ist dann auch der Bedarf, dann sagt man, naja, wofür geben wir Forschungsgelder aus, ne, wo der Bedarf groß ist und deswegen findet wiederum nicht so viel Forschung statt und dann dreht sich das so im Kreis. Es gibt, also in den 80er Jahren wurde es zum ersten Mal quasi beobachtet, das heißt in den letzten 45 Jahren hat man aber jede Menge klinische, soziale Evidenz gesammelt, die eindeutig zeigt, dass das ein reales Phänomen ist, auch mit einem sehr hohen Leidensdruck. Nach aktuellem Wissensstand kann man es am ehesten als Verhaltensprofil im Autismus-Spektrum verorten. Das wird in der Fachwelt noch kontrovers diskutiert, ob das tatsächlich der Weisheit letzter Schluss ist, ne, ob das Sinn macht oder ob es vielleicht doch so speziell ist, dass es Sinn macht, es neben Autismus, neben ADHS als eine separate Säule hinzustellen. Aber um das quasi abschließend zu klären, muss einfach mehr Forschung passieren. Das können wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht beantworten. Und deswegen macht es einfach Sinn, dieses Zwischenergebnis erstmal zu nehmen und zu sagen, okay, wir sehen es als Teil des Autismus-Spektrums an. Und wir wissen ja mittlerweile, dass das Autismus-Spektrum sehr groß ist, dass so diese typischen Sachen, Rain Man, Sheldon Cooper, Dr. Sean Murphy, dass das erstens nur wirklich ganz, ganz Mini-Ausschnitte aus diesem riesen Spektrum sind und auch noch massiv überzeichnet. Kommt noch dazu. Und das ist also einfach ein Verhaltensprofil im Autismus-Spektrum. Und wenn wir das aber annehmen, dann können wir sagen, okay, jetzt haben wir auch eine Chance, das zu diagnostizieren. Weil Autismus-Spektrum-Störung kann diagnostiziert werden. Und dann können wir eben eine Differentialdiagnostik machen. Da ist es dann halt wichtig, dass die entsprechende Fachkraft ein Wissen von PDA hat oder zumindest bereit ist, sich da einzulesen, damit ich dann, ne, wenn den ganzen Tests, die ich mache, dass ich das entsprechend bewerten kann. Ne? Dass ich zum Beispiel weiß, wenn ich jetzt irgendwie einen ADOS-Test mache oder einen IQ-Test mache und das Ergebnis so und so ist, dass dann zum Beispiel aufgrund dieses hohen Maskierens, was ich ja in diesem unsicheren Raum, in dieser Testumgebung sicherlich machen werde, dass das Auswirkungen haben wird auf mein Ergebnis. Also dass, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin in diesem Autismus-Test völlig unauffällig, aber der Fragebogen von den Eltern zu Hause oder eine Beobachtung, die ich vielleicht mache in der Schule oder sowas, zeigt mir dann doch sehr autistische Verhaltensweisen, dass das sich nicht widerspricht. Weil ich weiß, aha, ich habe hier diese unsichere Testumgebung. Natürlich kann das, also das eben nicht so, wenn A dann B ist, sondern dass es komplizierter ist, zum Beispiel. Ja.
Und ihr als Betroffene wünscht euch aber schon, dass es eine eigenständige Diagnose wird, oder? Habe ich das so? Also weil ich höre halt mal hier, also na, dann sagen wir hier, es reicht doch, wenn Autismus diagnostiziert wird. So. Aber ich stelle mir das ja vielleicht eben auch aus den Gründen schwer, dass man die Diagnose dann kriegt. Und das ist das, was du ja sagst. Wir kriegen halt Hilfe dann, wenn wir da irgendwas stehen haben, oft.
Es gibt also da viele unterschiedliche Meinungen dazu. Wie gesagt, das wird diskutiert. Ich finde es, also es ist so, dass es auf jeden Fall auch eine große ADHS-Komponente damit reinspielt. Also eigentlich geht man davon aus, dass es wahrscheinlich eine Form von ADHS ist, also ne, von Autismus mit ADHS zusammen. Und in sehr, sehr vielen Fällen beobachtet man auch eine Form von Hoch- oder zumindest Höherbegabung, also dass sie zumindest deutlich kognitiv weiter sind als ihre Altersgenossen. Das heißt, es ist irgendwie so eine Mischung aus diesen Sachen, die sich auch gegenseitig bedingen. Und es gibt daher auch Kinder mit PDA, die keine Autismusdiagnose bekommen und nur die ADHS-Diagnose, weil natürlich die individuelle Ausprägung verschieden ist. Das heißt, vielleicht ist dieser Autismusteil vordringlicher, vielleicht der ADHS-Anteil. Und gerade wenn noch nach der ICD-10 diagnostiziert wird, und das ist in Deutschland noch in den meisten Praxen der Fall, weil einfach ja diese, wir finden uns ja in der Übergangsphase zu der ICD-11 und die darf man schon benutzen, aber offiziell die gültige ist noch die alte. Und in der alten ist es ja erstmal so, dass es eben das Autismus-Spektrum als Spektrum noch nicht gibt. Das heißt, es gibt nur die vier festen Typen, Asperger, frühkindlicher Autismus und so weiter. Das heißt, es ist erstmal viel schwieriger, eine Autismusdiagnose zu bekommen, weil man muss genau in eins von diesen vier existierenden Kategorien passen, sonst fällt man durchs Raster. Und es ist ausgeschlossen nach der ICD-10, dass man Autismus und ADHS gleichzeitig haben kann. Es darf nicht gemeinsam gegeben werden. Mittlerweile weiß man, das ist Schwachsinn, es ist sogar sehr häufig so, dass beides vorliegt, aber dadurch, dass es eben nicht Autismus plus ADHS einfach ist, sondern 1 plus 1 quasi dann 3 ergibt. Das heißt, es gibt Synergiewirkungen, es gibt Verstärkungen, es gibt Maskierungsvorgänge, dass es dann tatsächlich sein kann, dass das so eine Differentialdiagnostik schwieriger ist und vielleicht ein Teil gar nicht so, obwohl er da ist, nicht so offensichtlich zu sehen ist. Und deswegen finde ich das, wie gesagt, mache ich mir über diese Frage, was eigentlich deine eigentliche Frage war, ob man jetzt so eine Extra-Diagnose will oder nicht, aktuell gar nicht so viel Gedanken drüber, weil ich weiß, wir brauchen einfach mehr Daten, um es besser bewerten zu können. Und ich persönlich bin mit der aktuellen Lösung zu sagen, wir sehen es als Teil des Autismus-Spektrums eigentlich zufrieden, weil damit können wir es diagnostizieren und bei, ich sag mal, 99% der Familien, der Kinder, die ich bisher begleitet habe in meiner Beratung, war auch immer offensichtlich, dass da irgendwie zumindest ein autistischer Anteil ist. Selbst wenn das ADHS viel vordringlicher war, waren einfach deutliche Sachen, wo man gesagt hat, okay, das, ne, da ist irgendwie so ein Anteil zumindest dabei. Also es ist nicht völlig falsch so, ne, dass man sagen würde, es wäre eine Fehldiagnose. Es ist, es für mich macht es, für den, was ich sehen kann, macht es Sinn. Und was viel wichtiger ist, es hilft aktuell. Es geht darum, akut zu helfen. Wir können jetzt nicht sagen, wir müssen 10 Jahre warten oder 15 oder 20, bis wir mehr Forschung haben. Ja, bis dahin ist das Kind erwachsen. Also die brauchen ja jetzt Hilfe. Und jetzt können sie Hilfe bekommen, indem man sagt, das ist Teil des Autismus-Spektrums. Wir geben die Diagnose und dann können wir auf Hilfen zurückgreifen. Mhm.
Jetzt habe ich gleich 3 Fragen im Kopf. Ich muss jetzt sortieren. Also, aber ich stelle sie jetzt gleich alle 3, damit wir sie nicht verlieren. Aber okay. Du darfst sie. Ja, genau. Also die erste ist natürlich eben, woran jetzt die Eltern vielleicht kurz mal so stichpunktweise merken können, dass sie Hilfe suchen dürfen. Ich meine, aber der Leidensdruck dürfte schon entsprechend groß sein, wie wir gehört haben. Und dann, nach den Aufzählungen, die du jetzt gerade gebracht hast, da haben wir eventuell Hochbegabung mit drin, Autismus und ADHS. Und davon vielleicht dann eben noch diese, für den Moment nenne ich es jetzt mal, Sonderausprägung PDA. Das heißt, wir haben eh schon mehrere Dinge, die jetzt in der Bevölkerung insgesamt seltener auftreten. Also das ist schon nur ein bestimmter Prozentteil. Wie können die Eltern, die ein solches Kind begleiten, es begleiten? Und was können Eltern mit neurotypischen Kindern von dieser Begleitform lernen? So, das waren jetzt die 3, die mir gerade so geschossen sind. Wir fangen aber beim ersten an. Woran merke ich, wir brauchen Hilfe?
Also die meisten betroffenen Eltern merken eigentlich relativ früh oder manche schon von Anfang an oder manche sogar schon während der Schwangerschaft, dass es bei ihnen irgendwie anders ist als bei allen anderen. Man kann es vielleicht noch nicht so ganz greifen, aber man sagt irgendwie, okay, es ist alles irgendwie ein bisschen intensiver, es ist alles irgendwie ein bisschen anstrengender. Und wenn ich das so anderen erzähle, die können das irgendwie nie so wirklich nachvollziehen. Also ganz häufig ist es so, dass Kinder mit PDA Schreibabys waren und oder High-Need-Babys. Und das macht auch total viel Sinn, ne? Weil im Babyalter ist ja alles Fremdbestimmung. Ich werde getragen von A nach B, ich werde gewickelt, ich werde gefüttert. Ständig passiert irgendwas mit mir. Und dann ist mein einziges Kommunikationsmittel natürlich das Schreien in dem Alter. Und meine Go-To-Regulationsmethode ist eben die Koregulation. Ne, dann habe ich dieses High-Need drin, dass ich ständig Körperkontakt brauche, um einfach mein Nervensystem wieder zu regulieren. Und dann gibt es in der Regel eben, also dann liest man ne, über gefühlsstarke Kinder, Hochbegabung, vielleicht Autismus, ADHS und denkt immer, ja, okay, irgendwie, ja, so ein bisschen, aber irgendwie passt es dann doch nicht. Und wenn man dann das erste Mal von PDA hört und irgendwie liest, okay, was, ne, was gehört denn dazu? Dann gibt es diesen sogenannten Lightbulb-Moment, wo einem im Prinzip das Licht aufgeht. Man sagt, ja, das beschreibt mein Kind. Und wenn das passiert, dann kann ich dir eigentlich unterschreiben, in 99,9% der Fällen, dass das auch tatsächlich so ist. Weil das ist so speziell und du bist als Eltern ja so nah dran, wenn die Mutter sagt, das hier, was du erzählst, was du hier schreibst, was ich bei dir lese auf dem Instagram oder so, das beschreibt mein Kind, dann stimmt das sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Und natürlich macht es dann Sinn, die Diagnostik zu machen und so weiter. Und die braucht man dann eben auch für die Hilfen. Aber das ist eigentlich das erste Indiz. Und ja, wir haben gesagt, also was sind denn die Merkmale, auf die man achten kann? Also zum Beispiel sowas im Babyalter schon. Und dann ist es halt eben, also wie stellt sich dieser Überlebensmodus denn überhaupt dar? Also wir haben gesagt, also Überlebensmodus kennt man vielleicht auch unter diesem Fight-Flight-Freeze-Verhalten, ist ja auch so ein Begriff. Und das ist im Prinzip, ne, also wie es in der Steinzeit schon war, wenn jetzt so ein wildes Tier auf dich zuspringt. Als erstes würdest du dich vielleicht wahrscheinlich mal versuchen zu verteidigen, also der Fight-Modus. Und das können dann quasi diese großen Meltdowns sein, also wirklich Wutanfälle, die durchaus auch mal sehr lange dauern können. Nicht müssen, also es kann auch nach 15, 20 Minuten vorbei sein, aber es kann auch sein, dass dir jemand anderthalb Stunden lang wirklich die Bude auseinander nimmt, weil du halt in so einer, ja, in so einer Rage bist. Und in diesem Moment, im Überlebensmodus, ist es ja so, dass quasi das Gehirn alle Energie auf die Hirnareale quasi verteilt, die jetzt für das sehr intuitive, sehr schnelle Handeln da sind, weil es geht um Sekundenbruchteile, ne? Wir müssen überleben. Das heißt, die Hirnareale, die fürs rationale Denken zuständig sind, ne? Fürs Reflektieren, für aufs Wissen zurückhalten, die werden nicht angesteuert. Das heißt, in dem Moment sind die Kinder wie ferngesteuert. Ne? Das heißt, da läuft ein Programm ab und die sagen auch dann hinterher manchmal, gerade die Älteren, so Sachen wie, boah, das wollte ich gar nicht, das tut mir leid, mein Kopf hat mir das gesagt, weil da wirklich quasi jemand anders die Führung in dem Moment übernimmt und gucken muss, dass wir überleben. Ja, und das ist so also ein Unterschied. Das ist also, deswegen, wenn man sagt, ja, ja, das kennt man ja aus der Autonomiephase, dann haben die Kinder mal, es ist halt, die Intensität ist eine andere. Das ist einfach nochmal auf einer anderen Skala. Und ja, dann, ne, wenn du das nicht schaffst, dich gegen diesen Säbelzahntiger, da das wilde Tier zu wehren, dann als nächstes würdest du versuchen zu fliehen, ne, also der Fluchtmodus. Und das kann tatsächlich sein, dass ich weglaufe, dass ich mich in die Zimmerecke setze und schmolle oder eben dieses Vermeidungsverhalten. Ne, das ist ein Fliehen im Kleinen. Also ich lenke ab, ich zögere heraus, ich lüge vielleicht, ich spanne vielleicht jemand anders für mich ein, der eine Anforderung für mich übernimmt, dann komme ich drumherum. Und dann das Freeze ist die Schockstarre. Also wenn ich merke, fliehen geht auch nicht, kann ich mich nur noch totstellen in der Hoffnung, dass das wilde Tier mich links liegen lässt. Und das ist das, was man außerhalb des sicheren Zuhauses beobachtet, dass man eher scheu, schüchtern erscheint, vielleicht keine Antwort gibt, wenn Fremde mich ansprechen. Und dann kommt noch das Fawning dazu. Das ist das vierte. Also to fawn heißt sich unterwerfen. Man sagt auch der Bambi-Reflex und das ist dieses hohe Maskieren, was man in Kita und Schule zum Beispiel beobachtet. Also, dass ich brav bin, lieb, allen Anforderungen nachkomme, mir nichts anmerken lasse. Und wenn ich dann aber nach Hause komme, in meine sichere Umgebung, dann explodiere ich in einem großen Meltdown, weil das quasi alles raus muss. Oder ich falle aufgrund der großen Kraftanstrengung, das quasi zurückgehalten zu haben, völlig in mich zusammen in einem Shutdown, ne, wo dann einfach Das sagt das Wort ja schon, Shutdown. Also ich bin einfach ausgeschaltet. Ich bin einfach, falle apathisch in mich zusammen und es geht nichts mehr. Und wenn man solche Sachen beobachtet, und was noch dazu kommt, ist, es gibt noch das sogenannte Equalizing-Verhalten. Das ist so, wenn quasi der Pegelstand schon ganz gut gefüllt ist, aber wir haben noch nicht den Meltdown erreicht, dann ist das häufig so, dass ich, das sind wie so Mini-Meltdowns. Das heißt, ich nehme Kontrollverlust wahr, ich nehme Hierarchiegefälle wahr, zum Beispiel, weil der Papa sagt, zieh bitte deine Schuhe an. Und dann habe ich wie so einen Mini-Meltdown. Das heißt, ich muss um alles in der Welt schauen, dass ich jetzt das Gleichgewicht wiederherstelle zwischen uns und die Kontrolle zurückbekomme. Wie schaffe ich das? Durch eine Machtdemonstration. Wenn ich meine Macht demonstrieren kann, dann habe ich die Kontrolle über die Situation. Das heißt, wenn ich dann sage, boah, dummer Scheißpapa oder sowas und den irgendwie boxe, trete, ihm vielleicht noch einen Schuh am Kopf werfe. Und wenn ich das machen kann, ohne dass eine Reaktion kommt, also könnte, ohne dass eine Reaktion kommt, dann hätte ich das Gleichgewicht wiederhergestellt, beziehungsweise ich wäre sogar drüber, mein Nervensystem ist sicher und wir können weitermachen, als wäre nichts passiert. Sagt der Papa aber, hey, hier so geht's aber nicht und so sprichst du nicht mit mir und so behandeln wir uns nicht, normale Reaktion, dann habe ich neue Hierarchie. Dann muss die wieder equalized werden. Und dann kann sich das mit der Zeit so schön hochschaukeln und am Ende habe ich vielleicht tatsächlich den Meltdown. Das sind so diese typischen Sachen, wenn man das oder Teile davon, man muss natürlich nicht alles zeigen, weil es auch immer ein Spektrum ist, häufig beobachtet und man irgendwie denkt, okay, irgendwie bei uns zu Hause, es funktioniert nicht so. Und irgendwie kann es niemand anders verstehen, wirklich. Dann könnte man mal darüber nachdenken, ob das vielleicht zu uns passen könnte.
Und das hatte Michel jetzt auch schon als Frage genannt, und das stellt sich mir die ganze Zeit, wie begleite ich das als Eltern? Also du berätst ja auch viel zu dem Thema. Ja. Also es gibt wahrscheinlich auch externe Hilfe, aber ich stelle mir das unglaublich kräftezehrend vor, das zu begleiten. Und wie wäre denn die richtige Reaktion jetzt in unserem Beispiel? Ja. Also wenn das Kind dann sagt, dummer Papa, schmeißt einen Schuh und sagt, ich ziehe mir nie mehr Schuhe an, sowas, ja?
Ja. Also es gibt tatsächlich leider sehr wenig externe Hilfe, weil einfach sich fast niemand damit auskennt. Das heißt, die Eltern sind wirklich in der Regel auf sich allein gestellt. In dieser Situation zum Beispiel, wenn das möglich ist, das ist immer eine individuelle Entscheidung in der Situation, wenn man das einfach gehen lässt und einfach das über sich ergehen lässt, wenn das geht, dann wäre in dem Moment das entschärft in der Regel. Weil, also es ist schon eigentlich zu spät, wenn so ein Equalizing kommt oder so ein Meltdown da ist, dann ist es schon zu spät, dann muss ich da durch. Deswegen eigentlich, also in der Begleitung von Kindern mit PDA geht es eigentlich um die Prävention, um zu gucken, wie kann ich denn schauen, dass das Nervensystem regulierter ist, dass es nicht so überlastet ist, dass quasi der Pegelstand in meinem Fass geringer ist, sodass ich ein größeres Toleranzfenster habe, um mit Anforderungen umzugehen und dass es seltener eskaliert. Und wenn ich jetzt aber trotzdem so ein Equalizing-Verhalten habe, wie in dem Beispiel, wenn ich einfach sagen kann, ja, okay, ja, hast recht, tut mir leid, und dann weiß der, aha, ich habe mein Equalizing gemacht, ich bin hier drüber, fertig, ist okay. Wenn ich natürlich, man muss sich hier nicht verprügeln lassen und keine blauen Augen holen lassen, das ist logisch, ja. Man muss halt gucken, wo ist das? Ich weiß, wenn ich es über mich ergehen lasse, dann ist das die Lösung, weil das ist die Lösung, die mein Kind gerade braucht. Aber natürlich habe ich möglicherweise auch Grenzen, ja. Wo die sind, das kann auch heute und morgen anders sein. Und wenn ich dann dagegen gehe, dann weiß ich, ich mache es im Zweifelsfall schlimmer und ich muss im Zweifelsfall vielleicht einen Meltdown begleiten. Und dann ist das so. Das ist und hat ein bisschen, deswegen ist es wichtig, also ein wichtiger Punkt, den ich in meinen Beratungen habe und was ich auch im Buch drin habe, zu verstehen, was da passiert. Also so ein bisschen zumindest im Ansatz, so diese neurobiologischen Hintergründe zu verstehen, was ich am Anfang ja auch erklärt habe, wie diese Panikreaktion entsteht und dass man dann im Überlebensmodus ist und dass man in dem Moment auch an die Kinder gar nicht rankommt. Und dass das eigentlich ein Hilferuf ist und eine Notsituation und eben kein herausforderndes Verhalten, kein Trotzverhalten. Wenn man das verstanden hat, dann kann man vielleicht in so einer Situation auch sagen, okay, ich weiß, mein Kind macht das nicht extra, es ist nicht gegen mich. Und dann kann man das vielleicht aushalten oder man kann sagen, okay, ich kann es nicht aushalten, ich muss mich jetzt schützen oder ich muss das Geschwisterkind vielleicht schützen. Vielleicht richtet sich das Verhalten gegen das Geschwisterkind und ich kann jetzt ja nicht mein eines Kind opfern, damit das andere sich in dem Moment quasi wieder sicher fühlt. Nee, aber dann weiß ich auch, okay, was passiert als nächstes? Wahrscheinlich ein Meltdown. Das heißt, jetzt ist meine Präsenz gefragt, jetzt muss ich viel Koregulation leisten und das ist natürlich super anstrengend, aber es gibt natürlich Möglichkeiten, was man machen kann, also das war jetzt die eigentliche Frage. Es gibt die sogenannten Panda-Strategien, das sind so 5 Strategien, die wurden von der PDA Society in UK mal entwickelt und die habe ich auch im Buch drin, was man eben machen kann, um ja, so ein Kind besser im Alltag zu begleiten. Und im Prinzip geht es um dieses Fass des Nervensystems, um zu sagen, wie kann ich da den Pegel niedriger halten. Das heißt, das erste ist Pick Your Battles, heißt es. Ne? Und da geht es im Prinzip darum zu schauen, was kann ich machen, also wie kann ich Anforderungen reduzieren, sodass der Pegelstand eben langsamer und weniger einfach ansteigt, ne? Dass wir ein größeres Toleranzfenster haben. Und dann geht es um Anxiety Management und da ist ein großer Punkt, wie kann ich denn quasi aktiv diesen Pegel, der sich dann einstellt, auch immer wieder abbauen, indem ich genügend Regulationsmöglichkeiten bereitstelle. Was können Regulationsmöglichkeiten sein, gehe ich zum Beispiel drauf an. Ne? Dann sind so Sachen wie Dopamin, ne? Sowas wie Zucker oder sowas wirkt dann sehr schnell. Medien, was sehr kontrovers natürlich diskutiert wird, aber gerade Bildschirmmedien können sehr effektiv in dem Fall sein und sind so ein Go-To-Regulationsmittel, weil es ein sehr niederschwelliges Regulationsmittel ist, wo ich sehr schnell von profitieren kann. Und natürlich noch mehr, aber das sind so Sachen, die man sich anschaut. Und dann geht es eben darum, das End is Negotiation in Collaboration. Das heißt, wir müssen im Prinzip als Team zusammenarbeiten. Ne? Und wir müssen wirklich diese Hierarchie von Eltern und Kind eigentlich loslassen, weil das Kind kann keine Hierarchie. Deswegen habe ich das Bild der Familie als WG eigentlich. Zu sagen, ne, alle, die hier wohnen, haben dasselbe Stimmrecht. Niemand hat irgendwie ein Vetorecht. Und wenn wir verschiedene Bedürfnisse haben, dann müssen wir uns eigentlich an einen Tisch setzen und müssen gucken, was brauchst du, was brauche ich, wer leidet mehr? Und ja, sehr häufig leidet dann der Panda mehr. Und dann muss ich halt da hingehen. Dann ist das aber unsere Lösung. Und das D ist Disguise and Manage Demands. Also wie kann ich Anforderungen, also ich habe schon viele reduziert, aber viele sind auch noch da. Wie kann ich die vielleicht anders präsentieren, sodass sie nicht als Kontrollverlust wahrgenommen werden, nicht als Hierarchiegefälle. Und da kann man über die Sprache zum Beispiel einiges machen, dass man zum Beispiel mit deklarativer Sprache arbeitet. Ne? Also nicht mit Aufforderungen, nicht mit Befehlen. Auch Fragen können schwierig sein, weil hinter einer Frage, möchtest du das oder das, ne? Oder was möchtest du heute essen, steht immer die Erwartung, dass ich jetzt mich entscheide, eine Antwort gebe. Das heißt, damit gebe ich eine Anforderung mit. Das ist also auch, und gerade im bedürfnisorientierten Raum habe ich das dann häufig, dass wir sehr viele Fragen stellen, weil ich möchte es meinem Kind ja recht machen. Ne? Und dann kann ich sagen, okay, ich begleite dieses Kind schon bedürfnisorientiert, aber dadurch, dass ich so viele Fragen stelle, habe ich so viele Anforderungen quasi, was ich gar nicht merke, weil mir das nicht bewusst ist. Und am Ende steht im Prinzip diese radikale Akzeptanz, dass man mit der Zeit, ne, weil das ist ein Prozess natürlich, diese Begleitung, das zu lernen, dass ich das aber annehmen kann, dass das eben bei uns immer herausfordernd bleiben wird. Aber wenn ich das quasi annehmen kann, dann kann ich viel ruhiger in diese Situation reingehen. Und allein, dass ich diese Ruhe ausstrahle, das kann dann schon wieder helfen, dass es besser funktioniert, weil mein Kind einfach merkt, okay, ne, da ist der Papa, da ist die Mama, die ruhen in sich, bei denen finde ich Halt, ne, die können mich koregulieren und dann ist dein Nervensystem automatisch ruhiger, als wenn ich merke, okay, Papa, Mama sind völlig gestresst, sind selbst mit einem Bein schon im Burnout und dann dysreguliert sich das natürlich gegenseitig. Ja. Und das sind so, ja, das ist wie so ein Wegweiser, wo man an welche Stellen man genauer hingucken kann. Aber das Allerwichtigste ist eigentlich, und da kommen wir im Prinzip auch zu der dritten Frage, die du gestellt hast, damit das funktionieren kann, damit diese Strategien wirksam sein können, muss ich eigentlich noch einen Schritt zurückgehen und ich muss eigentlich meine Haltung für Elternschaft überdenken. Es geht im Prinzip darum, wie begegne ich denn meinem Kind? Und das gilt auch nicht nur für Eltern, sondern das gilt für Lehrkräfte, Fachkräfte, für alle, die mit diesen Kindern zu tun haben. Ich muss diesem Kind eigentlich sehr zugewandt, bedürfnisorientiert auf Augenhöhe begegnen. Ne? Wichtig auf Augenhöhe, dass wir keine Hierarchie haben. Ich muss authentisch sein. Die merken innerhalb Sekundenbruchteilen, ob ich meine, was ich sage, ob da eine Hidden Agenda ist, ne? Weil dann habe ich eine versteckte Anforderung. Und wenn ich so quasi da drauf schaue und wir das im Team machen, ne, im Miteinander, dann kann das sehr gut funktionieren. Und das ist eben was, was für alle Kinder eigentlich gut ist und was uns ja auch die Bindungsforschung sagt, was ein sehr guter Weg sein kann, um Kinder groß zu begleiten. Der Unterschied ist eben bei Panda-Kindern, ist es alternativlos. Weil wenn ich das nicht mache, dann sagt das Nervensystem an einem bestimmten Punkt einfach Stopp. Ne? Und es muss sich quasi aufs Blut verteidigen. Und im schlimmsten Fall, wenn ich trotzdem so weitermache, landet es dann im Burnout und kann nicht mehr. Und bei anderen Kindern, wo das Nervensystem eben nicht so fragil ist und Anforderungen nicht so ein Problem sind, dann kann ich das natürlich auch anders machen. Und das funktioniert vielleicht auch mehr oder weniger gut. Vielleicht merken die dann erst mit Mitte 30, dass sie plötzlich ein inneres Kind haben, was vielleicht mal aufgearbeitet werden müsste, weil da doch irgendwie einiges schiefgelaufen ist. Aber erstmal geht es. Mit Panda-Kindern geht es nicht, ne? Weil die sagen, das sind im Prinzip, das ist eins meiner Lieblingszitate eigentlich im Buch, das sind so die Klimaaktivisten unter den Kindern. Ne? Das sind die, die quasi laut schreien, die sich an die Schienenketten auf die Straßen kleben, weil sie sagen, hier, mich geht es nicht, kämpfen aber eigentlich für einen besseren Weg für alle. Ne? Weil das würde allen gut tun, so gesehen und begleitet zu werden. Das wäre für alle ein besserer Weg.
Und ich denke auch gerade bei dem, was du jetzt alles erzählt hast, dass ich habe gerade einen Wackelzahn-Pubertätskind daheim, das auch sehr autonomiestrebend schon immer ist. Das sind halt auch super viele Sachen dabei, wo ich denke, ja, das würde mir wahrscheinlich oder würde uns auch vieles entspannen im aktuellen Familiengeschehen, ne? Weil diese, das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit der Intensität, aber die grundlegende Sache, autonom entscheiden zu wollen, ist ja auch ein Grundbedürfnis von uns allen, das wäre auch ja bei Kindern phasenweise, auch bei neurotypischen Kindern, auch mal stärker hervortritt, wo wir auch herausgefordert sind in der Begleitung.
Ja, und es ist ja im Prinzip, ne, der Mechanismus, was da passiert, der ist für alle gleich. Jetzt habe ich natürlich jetzt Kinder, die eben, wo quasi das Fass durch jede Anforderung gefüllt wird. Bei neurotypischen Kindern ist das nicht der Fall. Jetzt habe ich vielleicht eine andere Neurodivergenz und dass ich irgendwie noch hochsensibel bin und auf Reize und auf sonst was. Das heißt, da ist mein Fass vielleicht auch schneller voll ein bisschen. Aber ich habe nicht das Problem mit den Anforderungen. Aber natürlich können sich Faktoren ergeben, dass ich mal irgendwann auch randvoll bin und ich auch mal einen Meltdown habe. Ja? Aber halt, das ist dann so einmal in 3 oder 7 Jahren, wo irgendwie alles viel zu viel war aus irgendeinem Grund. Aber halt nicht 5 Mal am Tag. Ne? Das ist einfach, deswegen, das, was dahinter steht, das können durchaus auch alle so ein bisschen kennen, in einer ganz anderen Intensität, viel geringer und auch in einer ganz anderen Häufigkeit und ja, aufgrund von anderen Faktoren, die quasi das Fass voll gemacht haben. Und ich meine, Pandas haben das natürlich auch, ne? Weil wir sagen, wir sind im Autismus-Spektrum, wir haben vielleicht ADHS dabei. Das heißt, diese ganzen Sachen mit, es ist mir an Reizen vielleicht zu viel, füllt das Fass ja auch noch
zusätzlich.
Das ist der Grund, warum ja zum Beispiel Schule eben auch so ein krasses Ding ist, weil ne, ich habe die Klasse mit den vielen verschiedenen Kindern, mit Laut, mit Reizen, mit hier und da. Und dann habe ich halt die ganzen Anforderungen, die Struktur und ich muss dies tun und wir haben die Fächer und wir haben tralala. Das ist so ein Riesending. Und die einzige Chance, die ich habe, dass das funktionieren kann, ist eigentlich zu Hause das so vorzubereiten, dass das Fass möglichst leer ist, dass wir einfach genügend Platz haben, dass überhaupt die Chance besteht, dass das da reinpasst. Und dann ganz eng mit der Schule im Team zu arbeiten, hoffentlich, wenn das möglich ist, sodass die sagen können, okay, was kann ich denn von meiner Seite tun, um einfach weniger Liter in das Fass reinzugeben, ne? Indem ich einfach anders spreche, ne? Indem ich selbst auch diese zugewandte Haltung mitbringe, sodass ich da einen Sicherheitsanker habe. Alleine das gibt mir Sicherheit, dann kann ich da schon mal besser auch wieder mit Anforderungen umgehen. Und, ne, und dann kann man natürlich auch über so Sachen, wenn man dann eine Diagnose hoffentlich hat, für den Nachteilsausgleich reden, dass man sagen kann, ne, was sind denn Sachen, die für dieses Kind individuell sehr große Anforderungen darstellen. Hausaufgaben ist ein sehr großes Thema. Eigentlich gehen Hausaufgaben für Kinder mit PDA gar nicht, weil damit natürlich die Schule ins Zuhause, ins sichere Zuhause eindringt. Und eigentlich brauche ich mein sicheres Zuhause, um mich zu erholen. Bringe ich die Schule aber mit nach Hause und selbst wenn ich dann das vermeide und die Hausaufgaben nicht mache, liegt die Anforderung ja trotzdem da. Das heißt, mein Nervensystem kann gar nicht richtig runterfahren in meiner Pause. Deswegen ist eine sehr wichtige Möglichkeit, und die wird leider häufig nicht in Betracht gezogen, weil man sagt, die Hausaufgaben müssen sein, das geht nicht. Aber wenn das wegfällt, das ist häufig so eine Erleichterung, weil tatsächlich die Erholung stattfinden kann dann am Nachmittag, ne? Weil ich weiß, jetzt fertig mit Schule.
Also da rennt bei mir eh offene Türen ein, weil Hausaufgaben das auch für, also für alle einfach
unnütz. Ja, ja, das ist, genau. Brauchen wir nicht also, drüber sprechen, aber es ist halt dann die Frage, geht's noch? Quäle ich mich irgendwie durch oder ist es halt echt für mich lebensgefährlich in dem Fall?
Ne? Na klar, logisch, ja. Aber ich würde jetzt gern zum Schluss noch einen kritischen Punkt aufgreifen. Oder beziehungsweise glaube ich, dass du wahrscheinlich dahingehend auch schon Kritik gehört hast. Das war ja selbst die bedürfnisorientierte Erziehung schon die Kritik einstecken muss. Man würde die Kinder in Watte packen. Man würde ihnen alles abnehmen. Man würde ihnen dabei helfen zu vermeiden oder eben sie gar nicht vorbereiten auf das ernste Leben, ich mache Anführungsstriche. Also so wie gehst du denn mit dieser Kritik um?
Und da bin ich genau dabei, dass eben das dazugehört, zu verstehen, was da passiert und man so ein bisschen die neurobiologischen Hintergründe verstehen muss, weil dann stellt sich das nämlich nicht, diese Frage, weil natürlich wollen wir irgendwie in dieser Gesellschaft leben oder müssen das mehr oder weniger oder das ist unser Ziel. Aber wir wissen eben aus der Neurobiologie, dass wenn quasi das Fass voll ist, das Nervensystem überreizt ist, ich im Überlebensmodus bin, dass ich dann nicht lernen kann, ne? Weil dann diese Hirnbereiche nicht angesteuert werden. Das heißt, das Gehirn, der Körper ist mit Überleben beschäftigt. Für alles andere sind keine Kapazitäten da. Das heißt, damit ich meinem Kind was beibringen kann, dass es irgendwie aufs Leben vorbereiten kann, dass es selbstständig werden kann, muss ich erstmal schauen, dass sein Nervensystem zur Ruhe kommt. Und dann hat sein Gehirn überhaupt die Möglichkeit aufzunehmen, was ich ihm beibringen will. Ist es im Überlebenskampf, dann kann ich aufs Einreden, kann ihm Dinge zeigen, kann es mit Strafen oder sonst was dazu zwingen, Dinge zu tun. Das kommt gar nicht an. Also deswegen ist es Safety first. Es muss erstmal das Nervensystem runtergefahren werden, indem ich dann eben meinem Kind möglicherweise phasenweise und auch im Burnout spricht man dann nicht nur von Low Demand, sondern von No Demand. Ne? Also ich muss wirklich alles, was irgendwie geht, ihm abnehmen an Anforderungen, weil das Nervensystem so überlastet ist, dass es sonst nicht aus diesem Sumpf rauskommt. Und erst dann, wenn wir sagen, okay, jetzt merken wir, das Nervensystem ist wieder wieder irgendwie in Ruhe oder zumindest ruhiger, ne? Das Kind ist regulierter, wir haben hier einen Puffer, wir haben ein Toleranzfenster, dann können wir auch langsam anfangen, natürlich dem Kind auch wieder was zuzumuten. Ne? Also dieses Pick Your Battles, Anforderungen reduzieren, das heißt nicht, dass ich dauerhaft alles immer für mein Kind übernehme und ihm nie irgendwas zumute. Natürlich soll das Ziel sein, das auch wieder ein bisschen hochzufahren, normal, ja. Aber wir schauen halt, ne, was kann ich meinem Kind zumuten? Haben wir jetzt wieder mehr Equalizing? Haben wir Meltdown? Nee, dann war es zu viel, ne? Dann passen wir das wieder an. Aber man muss natürlich auch sehen, dass das eine unsichtbare Behinderung ist des Nervensystems. Das Schlimme ist in dem Fall schlimm, in Anführungszeichen, dass es unsichtbar ist. Bei einem Kind im Rollstuhl wirst du jederzeit daran erinnert, dass es bestimmte Dinge einfach nicht kann, weil du es siehst. Bei den unsichtbaren Behinderungen siehst du es halt nicht. Das heißt, du musst dich immer wieder dran erinnern. Und wenn du dann einen sehr guten Tag hast, auch als Eltern, wo du denkst, boah, es geht ja ganz viel, wir können wieder losstarten, na, dann vergisst du halt, nee, dann war es halt echt ein guter Tag, super freudig. Und du weißt aber auch, ja, okay, es wird auch wieder einen schlechten Tag geben, weil mein Kind einfach mit gewissen Sachen ein Thema hat und da halt durchaus lebenslang auch eine Unterstützung braucht oder zumindest dann selbst Strategien lernen muss, um sich selbst zu regulieren.
Okay, alles klar. Was ist denn deine Botschaft an unsere HörerInnen? Was ist dir das Herzenswichtigste, was sie heute mitnehmen?
Es sind im Prinzip zwei Sachen. Also das erste ist eigentlich, ja, aber es hängt auch zusammen. Also das erste ist so ein bisschen, dass ich mir wünschen würde, dass wir so als Gesellschaft einfach weniger schnell beurteilen oder verurteilen und einfach mal mehr offen zuhören. Mhm. Und auch wenn wir was nicht nachvollziehen können oder nicht verstehen können oder irgendwie denken, boah, kann das sein, ne? Kenne ich doch auch, übertreibst du da nicht? Hörst dir einfach mal an, ne? Lass einfach mal so stehen und vielleicht kannst du es tatsächlich nicht nachvollziehen, ne? Weil es einfach, weil du es nicht erlebt hast, ja. Aber alleine da, dass du es dir mal anhörst und es jemand mal da lassen kann, das kann schon sehr viel ausmachen und dann kannst du dir natürlich noch Mühe geben, vielleicht im nächsten Schritt das auch nachzuvollziehen und tatsächlich eine Sympathie, eine Empathie irgendwie zu haben. Aber erstmal nur das anzunehmen, ohne gleich zu verurteilen, das kann schon so viel ausmachen, dass man eben sich gesehen fühlt, kein Gaslighting erfährt und sich nicht einfach total einsam fühlt in so einem Fall, was den meisten betroffenen Familien leider so geht. Und dann, das habe ich vorhin auch schon gesagt, geht es mir eigentlich wirklich um diese Haltung, wie wir auf Elternschaft und auf die Begleitung von Kindern blicken. Und wir wissen mittlerweile vieles durch die Bindungsforschung und trotzdem, ne, machen wir es noch gerne anders, weil wir haben es schon immer so gemacht und es hat uns ja auch nicht geschadet und tralala und das stimmt es ja aber eben gerade nicht. Und jetzt haben wir hier ein extremes Beispiel, da bin ich wieder, ne, bei den Klimaaktivisten, Pandas, die einfach sagen, hier, so und so geht es nicht, also für uns geht es nicht und für andere Kinder ist es auch nicht gut. Aber und ich zeige dir im Prinzip, wie es für mich gut sein müsste. Und dieser Weg ist auch eigentlich für andere Kinder der richtige oder ein guter. Ne? Der quasi, wo wir in Beziehung gut gebunden, groß werden können. Und ja, dass wir einfach A, unseren Blick auf Elternschaft überdenken und auch regelmäßig immer wieder hinterfragen, ne? Weil wir dann ja immer dazu und es einfach wirklich auf, es kommt auf dieses Miteinander an, auf diese Haltung, die wir mitbringen, und dass wir quasi Elternschaft als ein Miteinander, als ein Team auch sehen. Und das, finde ich, kann eben, ja, allen Kindern, allen Eltern und uns auch einfach als Gesellschaft gut tun, wie wir miteinander umgehen. Und deswegen hoffe ich, dass das Buch nicht nur betroffene Familien erreicht, die hoffentlich natürlich als allererstes und hoffentlich auch Fachkräfte und Lehrkräfte und Familie, Freunde, aber auch durchaus Eltern, die eben so ein Kind nicht zu Hause haben, aber die einfach nochmal vielleicht einen anderen Blick aufs Thema Elternschaft haben können und sich daraus hoffentlich aus dem Buch auch Impulse mitnehmen können.
Sehr gut. Stichwort Buch. Wo findet man dich, wenn man mehr über dein Leben mit Panda-Kind erfahren möchte? Und wie heißt das Buch und wo findet man das?
Also mein Buch heißt Mein einzigartiges Panda-Kind. Das erscheint am 19. März im Belz Verlag. Und ja, kriegt man dann überall wo es Bücher gibt. Und auch als Hörbuch. Und ja, das war mir auch sehr wichtig, weil natürlich, ne, Eltern wissen das und dann gerade, wenn wir jetzt noch pflegende Elternschaft haben, wo man vielleicht noch besonders wenig Zeit hat, kann man es vielleicht wenigstens zwischendurch mal hören.
Sehr gut.
Und von daher, also ist ab Tag 1 auch als Hörbuch verfügbar. Und ansonsten findet man mich auf Instagram unter markmythoughts und ja, auf meiner Webseite mark-leonard.de findet man Infos zu mir, kann man sich für die Elternberatung anmelden, einen Termin buchen, wenn man will, findet man auch immer, wenn ich Webinare gebe oder Schulungen für Fachkräfte oder für Kita-ErzieherInnen, für Lehrkräfte,
kann man Beratung da anfragen. Beratung auch online möglich, oder?
Eigentlich nur online.
Ach so, okay.
Weil wir seit 5 Jahren in den Niederlanden wohnen, in Haarlem. Und dann ist es meistens immer ein bisschen schwierig, das tatsächlich vor Ort zu machen. Wobei ich darauf durchaus auch Lust hätte. Aber deswegen im Prinzip online.
Mhm. Gut. Dafür müsstest du noch Niederländisch lernen, oder?
Also einfach, weil meine Community halt Deutsch ist und dann ist es schwierig, so zusammenzukommen.
Alles klar.
Ich kann ein bisschen Niederländisch, aber bisher biete ich das eigentlich alles nur für den deutschen Raum an. Das Buch ist auch auf Deutsch. Schaffe ich auch bisher gar nicht. Aber fände ich natürlich toll, ne? Das auch noch hier irgendwie, aber ja. Mal gucken,
in
was
der
Zukunft noch so bringt.
Beraten ist natürlich schon
nochmal ganz... Englisch ginge, weil die können ja alle sehr gut hier auch Englisch. Okay. Also auf Englisch ging das, denke ich, gut. Aber ja.
Dann wünschen wir dem Buch viele Übersetzungen.
Ja, genau. Ja, das wär super, ja.
Dann kann man, genau.
Das stimmt.
Ja, vielen Dank. Das war wirklich... ich habe auch viel mitgenommen und nochmal auf... Also das kann ich jetzt nicht so öffentlich, aber auch einen Blick auf Elternschaft nochmal neu für mich heute mitgenommen für die nächsten Tage und Wochen, der mir, glaube ich, hilft. War sehr informativ und ich denke, dass wenn jetzt Betroffene zugehört haben, die auch sich ja mal melden können und gucken, ob sie in die Beratung kommen, weil ich glaube, das erleichtert wie bei vielen Dingen sehr, wenn man nicht mit dieser ganzen Sache alleine fühlt.
Ja, gerne. Also.
Sehr schön.
Wisst ja, wo ihr mich findet.
Aber wir verlinken das natürlich auch, ja.
Genau, wir packen das alles in die Shownotes, wie wir das immer machen. Und wer keine spannenden Themen mehr verpassen möchte, darf auch uns gerne folgen. Ihr wisst, wo ihr uns findet, Mama für Sorge. Überall, wo ihr Podcasts hört oder auf Instagram, lasst uns ein Like da. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid mit dem nächsten Gast. Dann vielen Dank für deine Zeit, Marc, für das schöne Gespräch und die tiefen Einblicke in die Neurobiologie von Panda-Kindern. Danke dir.
Ja, danke euch.
Danke, ciao.
Tschüss, ciao. Bis nächste Woche.